Meine Schwestern und Brüder in Christus, es ist mir auch eine große Ehre, hier zu sein. Es ist eine sehr schöne Erfahrung, so eine lebendige Gemeinde zu erleben. Und es ist natürlich eine schöne Erfahrung, mit Menschen wie Herrn Pastor T. Moller in Kontakt zu sein und die Ökumene voranzutreiben. Das finde ich ein Geschenk. Und ich bedanke mich beim Herrn Pastor T. Moller an erster Stelle und auch bei Ihnen, dass ich heute hier sein darf. Ich beginne mit der Textstelle, die ich mitgebracht habe zu diesem Thema, warum Ökumene? Das ist die Predigtreihe, die uns jetzt in den letzten Wochen beschäftigt hat. Und die Textstelle, die Bibelstelle, die ich mir ausgesucht habe für heute, ist Epheser 4, 1 bis 16. Aber heute werde ich mich nur von 1 bis 6 beschränken. Ich lese vor. Ich, der Gefangene im Herrn, ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Seid demütig, friedfertig und geduldig. Ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Wort des lebendigen Gottes. Seht ihr irgendein Frosch hier tätig? Meine Schwestern und Brüder in Christus. Die Tatsache, dass ich mit der Anrede meine Schwestern und Brüder in Christus beginne, mag in den Ohren einiger von euch völlig reiz- und belanglos klingen. Sie ist jedoch keine Verständlichkeit. Ich, der ich euch oder Ihnen ein Fremder bin, zumindest dem Anschein nach, darf und kann euch als Brüder und Schwester in Christus anreden. Eine Anmaßung, Naivität vielleicht, ein rhetorisches Mittel, um eure Sympathie zu gewinnen? Nein, in keiner Weise, würde ich sagen. Zumindest nicht aus der Sicht des Autors des heutigen Bibeltextes, den wir gerade gehört haben. Zugleich müssen wir sicherlich gestehen, dass ich uns diese Lesung als eine Zumutung darstellt. Eine Zumutung, weil darin implizit auch an uns die Frage gestellt wird, habt ihr Christen etwa mehr als einen Herrn? Glaubt ihr an unterschiedlichen Glaubenswahrheiten? Oder steht ihr nicht alles auf demselben Herd oder seid ihr nicht alle auf demselben Herrn getauft worden, namentlich auf den Herrn Jesus Christus? Ich befürchte, wenn wir, meine Schwestern und Brüder, ganz ehrlich sind, müssten wir diese Frage mit Ja beantworten. Ja, Katholiken feiern einen anderen Taufritus als etwa Baptistenchristen. Der protestantische Glaube unterscheidet sich nicht in wenigen Aspekten vom Glauben unserer orthodoxen Mitbrüdern und Schwestern. Und Evangelikale beten natürlich den einen Herrn anders, als es die Assyrisch-Kirche des Ostens tut. Ein Leib und ein Geist, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, so ermahnt uns der Autor dieses Briefes. Starke Worte, schöne Formel. Das klingt doch wunderbar. Aber was soll denn das? Nimmt er unsere kulturellen, kontextuellen, rituellen und theologischen Unterschiede, die ja ihre Berechtigung doch haben, nicht ernst? Kommt es nicht einer Herrschaftsstrategie gleich? So war doch die Strategie des römischen Kaisers Konstantin. Una fides, unus dominus, una ecclesia et unus latri cultus. Das heißt, ein Glaube, ein Herr, eine Kirche und ein Kultus. Und schon ist das reicht. Super. Baptisten, Christen brauche ich natürlich nicht zu erklären, wie gefährlich das sein kann oder wie problematisch. Wie können wir den heutigen Bibeltext also verstehen und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für unser Christ und Kirche sein? Diese beiden Fragen stehen im Mittelpunkt meiner heutigen Überlegungen. Mit dieser Fragestellung hängt zudem eine weitere zentrale Frage sehr eng zusammen, und zwar, warum ich für die heutige Predigt diese Bibelstelle ausgesucht habe, in deren Zentrum der Gedanken der Einheit der Kirche steht und aus welchen theologischen Gründen ich dieses Wort des Epheserbriefs einer entscheidenden Bedeutung zuschreibe. Meine Motivation, ein Bibelwort mitzubringen, in dessen Mittelpunkt der Gedanke der Einheit in Christus steht, speise ich aus drei Hauptgründen. Erstens scheint mir aus gesellschaftlich-politischer Sicht kaum mehr möglich, einige Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen, wenn christliche Kirchen ihre Kräfte und Bemühungen nicht über konfessionelle Differenzen hinweg bündeln. Zu diesen Herausforderungen zähle ich etwa Säkularisierung, der demografische Wandel, Gottes- und Glaubenskrise, Polarisierung, zunehmender Krieg und Gewalt. Wenn die Gesellschaft die Ressourcen der Kirchen weiterhin ignoriert oder wenn jede Kirche allein für sich denkt und handelt, werden wir diese Herausforderung nicht gewachsen sein. Dafür ist die Krisenlage zu akut und die rein säkularen zur Verfügung stehenden Ressourcen sind meines Erachtens nicht ausreichend. Der zweite Grund, weswegen ich diesen Text gebracht habe, beobachte ich derzeit gerade unter jüngeren Menschen und vielleicht vorwiegend in christlich-charismatischen Kreisen eine Sehnsucht nach einer christlichen Erfahrung, die dogmatische und historische Differenzen zu überwinden versucht und sich dadurch verspricht, Einheit zu stiften. Also Einheit durch Erfahrung, durch gemeinsames Leben in Christus. Darüber hinaus nehme ich seitens der traditionelleren, etablierten christlichen Kirchen, zu denen ich auch mitgehöre, einige Initiativen wahr, die weiterhin versuchen, starke ökumenische Zeichen zu setzen und damit die lange Tradition der ökumenischen Bewegung des 20. Jahrhunderts fortzuschreiben. Also da sind eher Zeichen, die gesellschaftlich auch unter anderem wahrgenommen werden. Zu diesen starken Zeichen gehört aktuell die Unterschreibung der Charta Ecumenica. Vielleicht hat jemand davon irgendwas gehört, die wurde aber letztes Jahr im November unterschrieben. Die Charta Ecumenica, das ist eine grundlegende Urkunde, eine sozusagen Selbstverpflichtung einer Reihe von Kirchen europaweit, die sich zum Ziel gesetzt haben, aus der christlichen Berufung zur Einheit heraus aufeinander zuzugehen und gemeinsam in unserer Gesellschaft den Glauben an Jesus Christus zu bezeugen. Dadurch soll der konstitutiven Einheit der Kirche Ausdruck verliehen und diese sichtbar gemacht werden. Diese Initiative, also die Charta Ecumenica, steht unter einem Leitwort. Und das Wort lautet, Zitat, aus der Bibel natürlich, bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Natürlich aus dem Epheserbrief 4, 3 bis 6. Kommt vielleicht schon bekannt vor, oder? Ja, und dann sind wir wieder bei der Eingangsfrage. Was soll das? Warum sollen allen Christen, ob frei oder Pfingstkirchen, ob katholische, Protestanten oder Orthodoxe, eine Einheit bilden? Kurzum, warum Ökumene? Das ist die Frage. Warum Ökumene überhaupt? Sollen wir nicht doch aus der Geschichte lernen, dass ein solches Unternehmen offenbar von vornherein zum Scheitern verurteilt ist? An dieser Stelle kommt aber der dritte Grund meiner Motivation ins Spiel, dieses Bibelwort ausgesucht zu haben. Also der dritte Grund ist nämlich die Überzeugung, dass die Grundmotivation für ein solches ökumenisches Unternehmen, das sich der Vorstellung einer tiefgründigen Einheit aller Christen verschreibt, nicht von außen kommen darf, sondern sich von innen her, also von theologischen Gründen und Überzeugung speisen soll. Im Klartext heißt es für uns heute, nicht allein, weil Werte wie Toleranz oder Wertschätzung von Vielfalt heute gesellschaftlich en vogue oder in der Mode sind, sollen wir Christen nett oder respektvoll sein oder nicht deswegen sollen wir tolerant sein gegenüber anderen Glaubensüberzeugungen. Oder nicht, weil wir zu wenige geworden sind in der Gesellschaft, sollen wir vielleicht uns gegenseitig unterstützen, um vielleicht Stärke zu zeigen und Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben. Auch diese sind natürlich berechtigte Grundmotivationen oder Beweggründe. Meines Erachtens sind sie allerdings nicht ausreichend, um dieses Unternehmen tragen zu können. Die Grundmotivation muss von innen herkommen, vom Kern des Evangeliums und von der Zusage unseres Herrn Jesus Christus. Und genau diesen Versuch unternimmt der Autor des Epheserbriefs. Er versucht nämlich, sich im Klaren darüber zu werden, welche theologische Gründe liegen diesem großen Ideal der Einheit der Kirche zugrunde. Theologische Gründe, das bedeutet in diesem Fall, welche Argumente oder welche Überzeugungen ergeben sich aus dem Glauben an Jesus Christus heraus, um dieses hohe Gut, das heißt die Einheit, zu begründen. Gehen aus der Kernbotschaft des Christentums Argumente hervor, die uns gleichsam zwingen, nach der Einheit der Christen zu streben? Das ist die Frage, die den Autor des Epheserbriefs beschäftigt. Der Text, also der gesamte Brief, hat etwas Erfrischendes, dass da er uns von unserer begrifflichen Enge befreit. Die Art und Weise, wie er Begriffe wie Christus, Kirche, Heiligen Geist oder Weltall versteht, wird im Epheserbrief in Frage gestellt und auch erfrischende Weise geweitet. Dadurch ermöglicht uns dieser Brief eine unendliche Weite zu spüren, die Hoffnung stiftet, zumal er uns Gottes gesamten Heilplan vor Augen führt, denn wir, verfangen wie wir sind in unserem Alltag, nicht immer im Blick haben. Also wenn Sie den Epheserbrief nehmen, vom Kapitel 1 bis zum Ende durchlesen, wird immer wieder dieses Motiv des Heilplan Gottes vorkommen. Und das ist, also der gesamte Brief ist in dieses Motiv eingebettet. So gesehen stellt der Epheserbrief den ersten frühchristlichen Versuchen dar, Ekklesia, das heißt Kirche, nicht nur lokal verstehen zu wollen, das heißt als Zusammenschluss unterschiedlicher Gemeinden, sondern als Universalkirche. Also eine Universalkirche, die in diesen Heilsplan Gottes eingebettet ist und vorgesehen ist. Hinter diesem Begriff steckt wiederum die Intention, die Kirche, die ja viel mehr als die Summe einzelner Gemeinden sein soll, in Gottes gesamten Heilsplan einzubetten und dadurch ihre Rolle und theologische Bedeutung eruieren zu wollen. Dieser Versuch ist insofern von Bedeutung für unsere Thematik heute, als er das widerspiegelt, was später im Frühchristentum als Oikumene bezeichnet wurde. Oikumene bedeutet oder bedeutete damals dann, was in der ganzen bewohnten Welt oder Erde, also Oikos, Haus, was in der gesamten bewohnten Erde zu gelten hatte. Aus diesem Grund hießen die ersten Konzilien der Kirche ökumenische Konzilien. Sie heißen so nicht, weil unterschiedliche Konfessionen daran teilnahmen, sondern weil das, was dort entschieden wurde, verbindlich und allgemeingültig für alle Christen war. Also Oikumene hatte diese Bedeutung am Anfang, was gilt für alle Christen. Was sollen wir glauben und das verbindlich. Allerdings stellt sich der Autor des Epheserbriefs eine solche Universalkirche nicht wie eine transnationale Institution vor, vielleicht. Lasst uns doch einmal hören, wie er ansetzt. Ich ermahne euch, ein Leben zu führen, das des Rufes würdig ist, der an euch erging. Im Klartext bedeutet es, dass am Anfang eines jeden christlichen Lebens, und das ist wichtig zu betonen, eines jeden christlichen Lebens und vor jeder Kirchengründung ein Ruf steht. Hier kann jeder von uns zurückblicken, wo können wir diesen Ruf vielleicht im Nachhinein feststellen. Der Ton ist also existenziell, also nicht dogmatisch, nicht weit weg, nicht theologisch, sondern existenziell. Gott hat mich angerufen. Er hat was in mein Herz hineingelegt. Also der Ton ist existenziell und dieser lautet, wenn man sich tatsächlich ernsthaft mit dem Ruf des Herrn auseinandersetzt, wird man aus diesem Ruf notwendig die Einheit aller Mitchristinnen und Mitchristen schlussfolgern. Jetzt wird's spannend, oder? Mal schauen. Dem Autor des Epheserbriefs wird wohl bewusst gewesen sein, dass die angeredeten Christen Gefahr liefen, sich auseinanderzuleben und in der geistigen Auseinandersetzung mit der Umwelt Wege einzuschlagen, die sie auseinanderbringen. Da war die große griechische Philosophie am Werke. Es waren andere Ideologien, würden wir heute sagen, am Werke. Und das ist wohl dem Autor des Briefes bewusst gewesen sein. Diese Christen hatten möglicherweise aus den Augen verloren, was für eine Würde einem jeden Christen zukommt, wenn er oder sie diesem Ruf des Herrn durch die Taufe bejaht. Es ist vielleicht hilfreich, sich vor Augen zu führen, dass die im Epheserbrief angeredeten Christen zur zweiten Generation gehörten und sie hatten, wie wir vom Buch Offenbarung wissen, im Eifer nachgelassen. So heißt es im Buch Offenbarung 2, 4 bis 5. Aber ich habe gegen dich Folgendes. Du hast deine erste Liebe verlassen. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist. Kehr zurück zu deinen ersten Taten. Also schon starke Worte. Der Epheserbrief legt also nahe, dass die Einheit der Kirche etwas Vorgegebenes ist und nicht etwas, was von der Gemeinde erst geschaffen werden muss. Das ist auch ein bisschen Entlastung für uns. Das ist schon vorgegeben, geschenkt. Diese vorgegebene Einheit soll aber bewahrt werden. Und das ist wiederum unser Beitrag. Denn sie kann natürlich missbraucht werden oder verloren gehen. Im Vers 4 der heutigen Bibelstelle erreicht der Text einen seiner Höhepunkte. Es gibt einige, aber das ist einer. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Zu beobachten gilt, dass da nicht mia Ekklesia, das heißt eine Kirche, da steht nicht eine Kirche, sondern da steht hen soma, also ein Leib. Also das Ziel ist nicht eine einzige Kirche zu gründen, sondern einen Leib in Christus oder den einen Leib Christi zu bilden. Und das ist bemerkenswert. Ein Leib umschreibt das eine und einheitliche Wesen der Kirche. Der eine Leib veranschaulicht, dass die Einheit der Kirche nur von Christus her sinnvoll und möglich, aber auch notwendig ist. Also nur wenn man vom Christus her herdenkt, kann man den einen Leib sinnvoll sich vorstellen. Das Motiv des einen Leibes Christi wird vom Apostel Paulus mehrmals herangezogen. Zum Beispiel in 1 Korinther 12, 27. Ihr aber seid der Leib Christi und jede Einzelne ist ein Glied an ihm. In 1 Korinther 1, 13 mahnt Paulus die Gemeinde wie folgt. Ist denn Christus zerteilt? Wurde etwa Paulus für euch gekreuzigt? Das sind schöne Fragen, ne? Auf den Punkt gebracht. Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Und an die Gemeinden in Galatien schreibt er, in Galater 3, 27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht männlich und weiblich, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Die Grundlage für die befreiende Erfahrung dieser Wirklichkeit stellt tatsächlich die Taufe dar. Sie hebt alle menschlichen Unterschiede auf, ob Klassen, Bildungs-, kulturelle, gesellschaftliche oder religiöse Unterschiede. Das Sein in Christus gibt Christinnen und Christen eine neue existenzielle Qualität. Deswegen fährt der Apostel auch fort: ein Herr, ein Glaube und eine Taufe. Diese Trias bildet eine Einheit. Der eine Herr ist Christus. Er ist das Haupt, das über das All gesetzt und als solche der Kirche geschenkt ist. Also Christus steht über dem All, ist Herr. Das Bekenntnis zum Kyrios, zum Herrn Jesus Christus, war bei der Taufe vom Täuflingen abzulegen. Darum schließen sich Glaube und Taufe sinnvoll an. Denn sie sind es, die den Zugang zu dem einen Herrn eröffnen. Und einer ist der Glaube, weil er den einen Herrn zum Inhalt hat. Gerade das einheitliche Glaubensbekenntnis, das als ein formuliertes von den Gläubigen übernommen wird, bildet bildet sie zusammen zu Einheit. Der Taufe kommt die Funktion zu einigen und nicht deshalb, weil sie jeder nur ein einziges Mal empfängt, sondern weil diese alle dieselbe Taufe empfangen. Also die Taufe ist immer gleich für jeden Christen. Und weil alle durch sie der Kirche als dem Leib Christi eingegliedert werden. Meine Schwestern und Brüder, diese bildhafte Sprache hilft uns zu verstehen, dass die Wirklichkeit der Kirche, und jetzt ist es wichtig, also mir sehr wichtig, die Wirklichkeit der Kirche nicht anhand einer Sachbestandsbeschreibung zu erfassen ist. Also wie die Kirche jetzt verfasst ist, also die jeweiligen Verfassungen von Kirche oder wie der jetzige Zustand der Kirche ist. Das ist nicht das Entscheidende. Vielmehr ist Kirche eine geglaubte, ja eine gehoffte Größe, die weit über ihre sichtbare Existenz hinausreicht. Die Kirche, das ist eine Sehnsucht, die in uns hineingelegt wurde. Daher ist sie auch eine Suchbewegung, eine Hoffnung. Und Hoffnung kann natürlich, das wissen wir auch alle, auch Wirklichkeit schaffen. Also dadurch können wir durchaus Wirklichkeit mitgestalten. Warum also Ökumene? Wieder zu dieser Hauptfrage. Aus dem Epheserbrief lassen sich meines Erachtens drei Gründe festmachen. Erstens, weil die Vorstellung der Einheit im Ruf zum christlichen Existenz bereits angelegt ist. Ein christliches Leben ist ein ekklesiales Leben. Also, ekklesial meint kirchliches. Ein Leben in Gemeinschaft mit Christus und unseren Mitchristen. Das ist ein christliches Leben, dem Epheserbrief zufolge. Daher gefällt mir unglaublich gut der Name ihrer Gemeinschaft. Christuskirche, Christusgemeinde. Also der Name ist für euch Programm. Eine Gemeinschaft mit Christus und mit unseren Mitchristen. Der Ruf Jesu Christi wirft uns aber, und das ist der zweite, aus unseren persönlichen Erfahrungen und aus unserer eigenen Kirchengemeinde hinaus und gliedert uns in diese Wirklichkeit des Leibes Christi ein, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Und das ist auch für mich entscheidend. Es gilt auch, den Blick über unsere Gemeinde hinaus zu werfen. Denn es ist der Geist Gottes, der diese Einheit schafft, nicht wir. Auf ihn dürfen wir vertrauen, gleichzeitig aber auch unseren kleinen Beitrag leisten. Das dürfen wir gern. Und drittens, also wir sind immer noch bei den Gründen, warum Ökumene, dem Epheserbrief zufolge, drittens, weil wenn wir uns der Frage des einen Glaubens ehrlich stellen, wie im Epheserbrief, merken wir, dass wir die anderen christlichen Kirchen und Gemeinden tatsächlich brauchen. Diese Auseinandersetzung soll nicht als Bedrohung empfunden werden, sondern als Befreiung, als Suche nach der Wahrheit in Christus und in der Liebe. So drückt der Epheserbrief im Vers 15 aus, den wir heute nicht gelesen haben. Wir aber wollen von der Liebe geleitet die Wahrheit bezeugen und in allem auf ihn hinwachsen. Dafür brauchen wir nach wie vor fundierte theologische Arbeit, ernsthafte Auseinandersetzung mit der Schrift und mit unserer Tradition. Christus soll aber das Zentrum und das Ziel bleiben und die Agape, also die christliche Liebe, unsere Haltung. Also beides muss zusammengehen. Auf der anderen Seite theologische Arbeit, aber die Haltung soll die Haltung der Agape, der Liebe sein. Denn die Liebe gilt nach wie vor als das Grundgesetz kirchlichen und christlichen Lebens. Ich möchte gerne und komme bald zum Schluss mit einer Einladung schließen, die Papst Leo XIV., also mein Chef, letztendlich letztes Jahr in seinen apostolischen Schreiben In Unitate Fidei, der Anlass war damals 1700 Jahre Nicäa-Konzil, ausgesprochen hat. Ein Zitat aus Papst Leo XIV. Wir teilen nämlich den Glauben an den einen und einzigen Gott, den Vater aller Menschen, und wir bekennen gemeinsam den einen Herrn und wahren Sohn Gottes, Jesus Christus, und den einen Heiligen Geist, der uns beseelt und zum vollen Einheit und zum gemeinsamen Zeugnis für das Evangelium drängt. Was uns eint, ist tatsächlich weit mehr als das, was uns trennt. So kann die eine universale Christenheit in einer zerrissenen und von vielen Konflikten durchfluteten Welt ein Zeichen des Friedens und ein Werkzeug der Versöhnung sein und damit entscheidend zu einem weltweiten Engagement für den Frieden beitragen. Der Heilige Geist ist das Band der Einheit, das wir zusammen mit dem Vater und dem Sohn anbeten. Wir müssen also theologische Kontroversen, die ihre Daseinsberechtigung verloren haben, hinter uns lassen, um zu einem gemeinsamen Denken und noch mehr zu einem gemeinsamen Beten zum Heiligen Geist zu finden, damit er uns alle in einem einzigen Glauben und einer einzigen Liebe vereine. Komm, o Heiliger Geist, wir bitten dich, steh uns bei, wirke in uns, führe uns gemeinsam zur Wahrheit des Geheimnisses Jesu Christi, das allein die Welt erlösen kann. Führe uns durch deine Liebe zusammen, damit wir gemeinsam neue Wege finden können, damit unser Zeugnis dieses heilsamen Geheimnis lebendig bleibt. Amen.